Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem einzigen Podcast über Kommunikation im Fußball, bei dem die Brandmauer noch steht. Wir sind froh, dass wir über Fußball sprechen dürfen und nicht über einen ungemütlichen März im Februar. Wir widmen uns den schönen Themen des Lebens. Nein, wir widmen uns der schönsten Sache der Welt. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer mich und meinen treuen Koalitionspartner Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils, ja, wir stehen hier fest zusammen, auch wenn wir inhaltlich vielleicht mal nicht immer einer Meinung sind, aber zwischen uns passt kein Blatt, wie man so schön sagt.
So ist es. Und inhaltlich, so oft liegen wir ja gar nicht auf total verschiedenen Wellenlängen, würde ich sagen.
Und das würde ich gerne heute mal überprüfen, Nils. Du hast vorvergangene Woche hast du gesagt, ja, im Moment sprechen wir relativ viel über Borussia Dortmund, weil es da eben viel zu besprechen gibt. Und wir sprechen relativ wenig über die Bayern, weil da läuft es ja.
In der Tat, ja, aber heute müssen wir mal wieder über die Bayern sprechen.
Das gucken wir uns heute mal genauer an, wie es da im Moment läuft.
Ja, in der Tat. Und ich würde sagen, wir fangen mal... ja, mit einer nicht so großen Überraschung an, nämlich Manuel Neuer hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das war eigentlich allen klar, dass Manu da weitermacht, so rum. Aber ein bisschen überraschender ist vielleicht dann schon die Leihe von Mathis Tell zu Tottenham. Laut Sky erhalten die Bayern für die Leihe von Tell bis Saisonende eine Leihgebühr von 10 Millionen Euro und die Spurs übernehmen ein 5-Monats-Gehalt von etwa 2 Millionen Euro brutto. Für den Sommer haben sich die Engländer eine Kaufoption von etwa 55 Millionen Euro gesichert, kann mit Bonuszahlungen auf 60 Millionen noch ansteigen, aber Tell hat sich wohl zusichern lassen, dass er entscheidenden Einfluss darauf haben wird, ob Tottenham ihn dann eben kauft oder nicht. Jens, ist diese Leihe für dich nachvollziehbar? Weil Tell wurde ja nun eigentlich immer als kurz vor der Startelf gepriesen und hat man ihm überhaupt die richtige Chance gegeben? Also Fragen über Fragen.
Du verfolgst die Bayern ja deutlich enger, als ich das tue. Von daher müsstest du diese Frage wahrscheinlich beantworten. Für mich als ein bisschen Außenstehender, also wahnsinnig viel hat er nicht gespielt. Mhm. Er ist mir auch, wenn er gespielt hat, zumindest in dieser Saison, auch nicht so oft aufgefallen. Mhm. Und was ich zumindest so sagen muss, mit der Vogelperspektive, weil ich bin da nicht so super nah dran. Ich finde, dass Harry Kane ja zumindest so zwei etwas längere Verletzungsphasen jetzt bei den Bayern schon hatte, seitdem er da ist. Hm. Im vergangenen Frühjahr, Sommer hat er relativ viele Spiele verpasst aufgrund einer Rückenverletzung und jetzt war er doch im Herbst auch ein paar Spiele raus. Ja. Da hat's in diesen Phasen hat Tells zumindest nicht geschafft, diesen Platz von Harry Kane da vorne einzunehmen und zu sagen, okay, ja, ich weiß, klar, wenn der englische Kapitän wieder zurück ist, dann werde ich wahrscheinlich wieder rausrotieren. Aber solange er nicht fit ist, da ist es mein Platz. Das hat er nicht geschafft. Und das ist zumindest aus meiner Sicht auffällig. Und dann kann man schon sagen, okay, wenn man das Gefühl hat, er ist eben nicht gut genug, um Harry Kane da vorne in der Sturmspitze zu vertreten und er soll ja Stoßstürmer, also er soll ja Stürmer sein und jetzt kein Winger, dann muss man sagen, okay, dann ist es auch richtig, dass man zumindest sagt, man trennt sich zumindest mal für eine gewisse Zeit, dass er zumindest Spielpraxis bekommt und dann gucken wir mal. Was sagst du?
Es ist interessant, weil er, wenn er gespielt hat, eigentlich auf den Flügeln meistens gespielt hat, ne? Und diese klassische Stoßstürmerposition eben nicht eingenommen hat. Wir sind ja beim Training nicht dabei, demnach können wir natürlich überhaupt nicht sagen, wie da die Trainingsleistungen von ihm sind. Aber ich muss dir recht geben, er war nicht nur nicht auffällig, wenn er gespielt hat diese Saison, er war einfach nicht besonders gut. Also er war meines Wissens nie spielentscheidend. Und er ist dann eben, gerade wenn er auf den Flügeln eingesetzt wird, da in einem extrem harten Konkurrenzkampf mit, ne, wir wissen es, Gnabry, Sané, Olise, Coman, genau. Ja. Also das heißt, das sind schon ein paar, die dann auch seine Position spielen. Und da hat er es natürlich schwer gehabt. Ich muss dir aber sagen, aus Bayern-Fansicht finde ich es schön, dass sie ihn nicht verkauft haben. Weil ich finde den irgendwie cool. Er hat sich auch immer zu Bayern committed. Er wollte ja jetzt auch nicht verkauft werden. Und ich glaube, er sieht seine Zukunft schon beim FC Bayern. Das ist mir natürlich erstmal sympathisch. Und grundsätzlich, wenn er jetzt ein paar Spiele mehr bekommt und sich dann auch entwickelt, ist das, glaube ich, für Bayern grundsätzlich eine
sinnvolle Leihe. Und die Kohle ist ja auch nicht zu verachten. Ne? 10 Millionen Leihgebühr jetzt für absolut. Die paar Monate, das klingt erstmal viel.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, ich weiß den genauen Betrag jetzt gar nicht mehr, aber irgendwo so bei 20, 25, 30 Millionen hat er gekostet. Dann hast du jetzt für ein halbes Jahr quasi ja schon mal einen richtigen Batzen davon auch irgendwie raus. Also ja ich finde auch, das klingt relativ viel. Natürlich muss man dann mal gucken, wie läuft es jetzt für ihn? Wie läuft es auch bei Tottenham? Tottenham steht ja auch in der unteren Tabellenhälfte in England. Also das heißt, auch dort, das ist ja genauso wie beim FC Bayern, zählen halt jetzt im Moment nur Ergebnisse. Das heißt, sie müssen jetzt Siege einfahren. Und da kann jetzt halt auch keine Rücksicht darauf genommen werden, dass jetzt ein Mathys Tel da Spielpraxis braucht oder da irgendwie sich entwickeln muss. Diese Zeit hast du auch besonders jetzt in Tottenham nicht. Sie setzen auf junge Spieler. Von daher, er passt schon so da rein. Aber wie gesagt, die sind, glaube ich, 14. oder 13. so, also die müssen Punkte holen. Und Mathys Tel wird dort auch nur spielen, wenn er der Mannschaft wirklich weiterhilft. Aber du hast jetzt eben schon gesagt, Neuer ist hat verlängert, Mathys Tel ist weg. Also man hat so das Gefühl, die Bayern formen so ihren Kader zumindest mal der näheren Zukunft ein bisschen mehr, ne?
Das stimmt. Und da passt natürlich noch eine Nachricht rein, die uns gestern erreicht hat. Wir nehmen jetzt heute hier am Mittwochabend auf. Alphonso Davies hat endlich verlängert. Das war ja offensichtlich eine sehr zähe Hängepartie. Aber jetzt bleibt er tatsächlich bis 2030 bei den Bayern. Und das sind, glaube ich, richtig gute Nachrichten. Also Alphonso Davies ist einer der besten Linksverteidiger der Welt und ich glaube, da sind die Bayern, auch wenn das richtig teuer gewesen sein wird, echt froh, dass sie den gehalten haben.
Und dann macht er das noch mit einem Rap-Song, Nils.
Ja, das habe ich gesehen.
Wie hat dir das gefallen?
Ja, cool. Also ich meine, er hat jetzt natürlich nicht irgendwie 5 Minuten da durchgerappt, sondern hat wie so eine Art Refrain gemacht, den er zweimal wiederholt hat und zwischendurch hat er so ein bisschen Spoken Word gemacht und erzählt, dass er sich freut und danke und so. Aber das unterstreicht halt einmal mehr, der ist schon ein cooler Typ. Und ich glaube, auch sowas ist für die Bayern ja jetzt nicht so verkehrt. Also einfach so, was die Außendarstellung anbelangt und für auch das Image eines hippen Vereins. Und da helfen natürlich irgendwie auch junge, hippe Spieler. Und da zählt Fonsi auf jeden Fall dazu. Also ich freue mich sehr, dass er bleibt, muss ich sagen. Und es könnte ja nun jetzt auch die Chancen erhöhen, dass Kimmich und Musiala verlängern. Hast du das mitbekommen? Offensichtlich ist den beiden gerade ja nun sehr wichtig, was auch mit den anderen da passiert, ne?
Ja, das stimmt. Das wird zumindest immer betont, weil ja die Journalisten, die so ganz nah am FC Bayern dran sind, das ja immer ganz genau wissen, Zwinker, dass ja denen das total wichtig ist, wer dann jetzt im Team verbleibt. Ach nee, jetzt ehrlicherweise, ich weiß jetzt nicht, ob für einen Musiala das jetzt wichtig ist, ob der Fonsi da bleibt oder nicht.
Zumindest hat er mal gesagt, dass Alphonso Davies und auch Leroy Sané seine mitengsten Buddies im Team sind und für ihn auch außerhalb des Platzes wichtig sind.
Ja, total. Und das ist natürlich so für den Wohlfühlfaktor ist es natürlich wichtig. Ich kann diese ganze Diskussion darum, wie steht jetzt der FC Bayern in der Zukunft da und ist der FC Bayern gut genug, damit Kimmich verlängert und da eine Perspektive sieht und sieht sich Musiala da als Säule und so weiter, das kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Du weißt doch als Jamal Musiala oder auch als Jo Kimmich, dass der FC Bayern im kommenden Jahr eine starke Mannschaft haben wird und um Titel mitspielen wird. Und deswegen, ob jetzt ein Fonsi hier verlängert oder nicht, ich weiß jetzt nicht. Klar ist es jetzt so, wie du sagst, die verstehen sich gut, das sind vielleicht diese paar Prozent, aber davon wird jetzt ein Jamal Musiala oder ein Jo Kimmich nicht abhängig machen, ob er beim FC Bayern verlängert oder nicht. Das ist zumindest meine Meinung. Ich fand, nochmal zu diesem Rap-Song zurück, ich fand es wirklich auch interessant, weil man ja auch mal ein bisschen gucken muss, dass der FC Bayern ja auch immer schaut, wie ist so meine Darstellung so hinaus in die Welt. Und so viele, also sie haben ja ein paar wirkliche Megastars, auch so wie Harry Kane oder auch ein Jamal Musiala. Und sie haben halt mit Alphonso Davies jemanden, der für den nordamerikanischen Markt sehr interessant ist. Und dort findet ja nun mal auch 2026 die Weltmeisterschaft statt. und also in den USA, in Kanada und in Mexiko. Und da ist es natürlich auch nicht schlecht, so ein Aushängeschild nochmal in den eigenen Reihen zu haben. Und so dieses Gesamtpaket kann ich mir schon vorstellen, dass es dann für die Bayern auch gepasst hat. Ja. Aber es war halt auch schon wirklich eine ganz schöne Hängepartie über die vergangenen Jahre. Und man hätte eigentlich, wenn ich da jetzt so drauf gucke und sie verlängern eigentlich, wenn man den Journalisten, wie gesagt, die da ganz nah dran sind, Glauben schenken darf, dann sind es ähnliche Konditionen, die eigentlich vor einem Jahr schon mal auf dem Tisch lagen. Wo man jetzt dann auch sagen muss, ja, okay, wozu musste man denn jetzt diese Hängepartie machen über die vergangenen 12 Monate, wenn man so überzeugt ist? Und das dann jetzt noch mit einem Rap-Song und so weiter, also mit großem Theater dann jetzt diese Verkündung auch noch macht. Ja, sorry Jungs, das hätte er auch vor 12 Monaten machen können.
Aber vor 12 Monaten gab es noch keinen Vincent Kompany. Und ich glaube, das ist für Alphonso Davies schon auch ein wichtiger Faktor.
Meinst du, dass es daran hing, dass er mit Tuchel nicht klarkam und dass es am Trainer lag? Es war doch eher die ganze Zeit das Thema, dass Bayern die Kohle nicht zahlen wollte für seinen Vertrag.
Also ich habe keine Ahnung, wie das Verhältnis von Fonsi und Tuchel war, aber ja. Man hat immer wieder gelesen, dass unter anderem eben Alphonso Davies schon sehr glücklich ist mit der Art und Weise, wie Kompany jetzt spielen lässt. Und man muss auch festhalten, dass er dieses Jahr ein stärkeres Jahr hat als das Jahr davor. Also man kann schlussfolgern, dass diese Spielweise ihm schon entgegenkommt. Und das ist, glaube ich, schon nicht unwesentlich. Wenn du dann auch weißt, okay, die Bayern wollen jetzt ja eigentlich auch an Kompany erstmal eine Weile festhalten. Das heißt für dich als Spieler schon auch ein bisschen Planungssicherheit, was das angeht. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Fakt ist. Aber klar, ich meine, am Ende geht's natürlich auch da immer um Kohle, wie bei Musiala sicherlich genauso. Der möchte, glaube ich, gerne so gut verdienen wie ein Harry Kane. Ich habe jetzt auch gelesen, dass er gerne eine Ausstiegsklausel hätte. Ich habe was von 175 Millionen gelesen. Ja, sollen sie mal reinschreiben. Also 175 Millionen dann zu bekommen, wäre jetzt auch nicht so schlecht. Da kriegt man ja auch 2 Einbeinige für. Also von daher, warum nicht? Ne?
Ja, ja, absolut. Ich bin mal sehr gespannt, wenn jetzt Musiala und Kimmich verlängern, was dann passiert. Also jetzt haben sie ja die Latte bei Fonsi Davies schon relativ hochgehängt mit diesem Rap-Song. Mir war es ehrlicherweise ein bisschen viel so für eine Verlängerung, auf die man quasi eigentlich jetzt schon seit einem Jahr hinarbeitet. Okay, wenn das so sein muss. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt bei Musiala und bei Kimmich machen. Weil, wie gesagt, sie haben die Latte jetzt schon ganz schön hochgehängt, auch für die Verkündung der Vertragsverlängerung.
Aber, passiert. Ich glaube, das ist irgendwie genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass das jetzt vom FC Bayern kam und die Vereinsführung gesagt hat, Fonsi, aber wenn du bleibst, musst du einen Rap-Song machen. Ne? Ist klar, das ist einfach dem sein Ding. Der ist halt Rap-Fan und ich glaube, das musste aus ihm raus. Er hatte offensichtlich eine künstlerische Ader. Ich glaube nicht, dass es was Ähnliches bei Musiala und Kimmich geben wird. Also gerade bei Kimmich kann ich mir relativ schwer vorstellen. Kimmich malt ein Bild oder sowas.
Das wäre schon witzig. Ja, das würde ich mir gerne anschauen. Also von daher, ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe es eben schon gesagt, irgendwie so diese Hängepartie mit Alphonso Davies, auch wirklich diese Hängepartie mit Kimmich, mit Musiala. Nicht zu vergessen Leroy Sané, Thomas Müller. Auch offene Verträge. Ja. So richtig klar, wie der FC Bayern, sagen wir mal, im Sommer 2025 aussehen wird, so richtig klar kann man das im Moment noch nicht sehen. Oder siehst du da schon eine Tendenz, in welche Richtung es bei den Spielern geht?
Also ich glaube, bei Musiala ist es fast nur noch Formsache. Der hat eigentlich in allen Interviews sich immer zum FC Bayern bekannt. Ich glaube, da geht es halt jetzt wirklich um Vertragsdetails und möglicherweise um genau solche Dinge wie eine Ausstiegsklausel. Also bei Musiala würde ich sagen, ist es sehr wahrscheinlich, dass er bleibt. Und bei Kimmich auch. Also wo will Kimmich denn hin? Also come on, der fühlt sich wohl. Der hat da eine Familie mit 8 Kindern, 3 glaube ich. Ich glaube, der will auch eigentlich in München bleiben. Und möglicherweise spielt es bei Kimmich halt dann doch auch noch mal mehr eine Rolle. Er ist halt auch ein Ticken älter. Wer dann noch an seiner Seite spielt, Kimmich halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Bei Thomas Müller wird es einfach an Thomas Müller liegen, ähnlich wie bei Neuer. Ich glaube, das entscheidet er ganz alleine, ob er da bleibt oder nicht. Natürlich auch wohlwissend um seine Rolle. Er hat natürlich eine andere Rolle als Neuer, der ja im Zweifel immer spielt. Und Sané, da glaube ich wiederum, dass der Verein nicht unbedingt alles dafür geben wird, dass er unbedingt verlängert. Also zumindest, wenn ich mich jetzt mal in die Bosse da reinversetze, so zufrieden kann man mit Leroy Sané eigentlich nicht sein. Aber sie müssen sich natürlich grundsätzlich auf den Flügeln was überlegen. Ich glaube, auch Coman ist ein Verkaufskandidat im Sommer. Auch Gnabry ist einfach ein Auf und Ab, muss man sagen. Es ist zu wenig konstant. Und der beste Außenspieler war jetzt eigentlich Olise dieses Jahr, meiner Meinung nach.
genau. Ja, Gnabry genauso wie Coman ja auch oft verletzt.
Ja, das genau,
sieht man das ja auch. Und dafür haben sie relativ hohe Gehälter natürlich. Mhm. Also sind auch beide jenseits der 10, wenn nicht sogar an die 15 Millionen ran, die sie im Jahr verdienen. Und das ist natürlich dann auch, da muss man sich schon Gedanken machen, wie geht's da weiter? Leroy Sané, glaube ich auch, habe ich ein ähnliches Gefühl wie du auch. Man hat so vor ein, zwei Wochen mal gehört, dass Jo Kimmich wohl auch mit Real Madrid liebäugeln könnte. Mhm. Und es ist ja auch so, er ist in seinem letzten Vertragsjahr. Das heißt, er könnte jetzt im Moment einen Vertrag mit Madrid auch schon verhandeln. Das ist erlaubt jetzt seit 2025, weil er halt eben nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Mhm. So, von daher, das wäre natürlich der Oberkracher, wenn der jetzt sagen würde, nö, ich möchte dann doch lieber in die Fußstapfen von einem Toni Kroos bei Real treten oder sowas. Ich glaube das auch nicht. Ich sehe das auch ähnlich wie du. Er ist da ja schon seiner Familie sehr verbunden und er hat es ja auch oft betont, dass er sich sehr wohl fühlt in München. Ja, dann bitte. Dann los. Und das ist bei Jamal Musiala ganz genau das Gleiche. Der hat im Herbst schon fünfmal betont, dass er gerne in München bleiben würde. So, wir haben jetzt Februar und die ganze Welt spricht immer noch von diesem Thema. Also, woran liegt's denn, lieber Max? Sieh mal zu, dass du diese beiden Verträge jetzt unter Dach und Fach bekommst oder lass es bleiben. Aber so, ich sag das Wort nochmal, diese Hängepartien müssen gefühlt beim FC Bayern jetzt mal aufhören. Du musst jetzt Nägel mit Köpfen machen.
Und da kommen wir jetzt zu einem ganz interessanten Thema, nämlich Max Eberl, weil ja angeblich, also der Kicker hat das geschrieben, es im Club durchaus kritisch gesehen wird, dass eben Spieler keine klaren Fristen bekommen haben für ihren Vertragsabschluss. Und da sind eben Musiala und Kimmich die besten Beispiele für. Und das war nicht das Einzige, was da so ein bisschen kritisch Richtung Max Eberl angemerkt worden ist. Es wird auch von Kommunikationsproblemen mit der Clubführung gesprochen. Er neige zu Alleingängen, war da zu lesen. Und vor allem hat ja Eberl ganz am Anfang gesagt, dass er die Gehälter eigentlich reduzieren möchte. Aber offensichtlich macht er eben jetzt doch dann hier und da Zugeständnisse, mit denen dann Hoeneß und Co. nicht so ganz happy sind.
Ja, wie gesagt, das sind Berichte vom Kicker. Da konnte man das lesen. Man muss aber auch sagen, ja, dass der Georg Holzer, der dort die Bayern auch begleitet, das ist schon ein kritischer Geist. Mhm. Und schon seit vielen Jahren, seitdem er das macht, er war vorher übrigens auch hier in Mainz und hat die Mainzer begleitet. Und seitdem er da aber in München ist, muss man schon sagen, er ist schon sehr kritisch. Und vielleicht kannst du dich erinnern, vor ein paar Monaten nach einem Champions-League-Spiel hat er auch mal mit Max Eberl so ein Tête-à-Tête gehabt. Und da hat er Max Eberl auch schon gesagt, ja, Herr Holzer, Sie sind ja sowieso ein sehr kritischer Beobachter oder sowas. Mhm. Ja, das stimmt. Und dennoch hat man schon das Gefühl, dass der Journalist da auch schon eng vernetzt ist im Verein. Und vor allen Dingen so diese Vertragsverlängerung von Alphonso Davies, das wird jetzt so gesehen, als wäre das so eine Art Alleingang von Max Eberl gewesen, weil ich glaube, mit dem Gehalt, das man ihm jetzt zahlt, sind sie alle nicht so super zufrieden gewesen. Ja.
Und trotzdem, weißt du, denke ich immer, auch wenn ich die genauen Zahlen da nicht kenne, wenn du jemanden vergleichbaren, also vom Niveau vergleichbaren oder sogar besseren haben möchtest, wie tief musst du da in die Tasche greifen an Ablöse und dann ja auch wieder an Gehalt? Absolut. Und bei Alphonso Davies weißt du einfach, der passt ins Team, der versteht sich gut mit den Jungs und das ist ein super guter Spieler. Also ich glaube, es ist doch grundsätzlich dann eigentlich fast immer die bessere Idee, so einen Spieler zu halten, als dann wieder jemanden neuen holen zu müssen.
Von dem du natürlich auch nicht weißt, wie schnell schlägt er ein, wie sehr passt er rein. Und ich glaube, du hast in dem Punkt absolut recht, dass glaube ich, der Fußball, den jetzt auch Vincent Kompany spielen lässt, dass der besser zu Alphonso Davies passt als Thomas Tuchel, der ja dann oftmals gerade auch in großen Spielen eher auf defensive Stabilität gesetzt hat. Erinnere dich an die Arsenal-Spiele im vergangenen Jahr, als sie sich in der Champions League durchgesetzt haben. Erinnere dich auch an das Spiel gegen Leverkusen, wobei da hat er ihn gar nicht aufgestellt. Da hat er ihn ja draußen gelassen, da hat er Sascha Boey hat auf der linken Seite gespielt, ne? Mhm, ja, gut, da war er ganz verrückt. Also das heißt, ja, ich glaube, der Fußball passt auch besser zu ihm und er passt jetzt auch wieder ein bisschen da in das System rein. Das stimmt schon absolut und nichtsdestotrotz muss man halt sagen, so eine ganz, ganz glückliche Figur macht Max Eberl im Moment halt eben nicht. Du hast wir wollen die Gehälter runterkriegen, das hast du angesprochen. Die mit die hohen Gehälter haben und die auch im Sommer als Verkaufskandidaten galten, so wie ein Goretzka natürlich, ein Coman, ein Gnabry auch, auch ein Sané im vergangenen Sommer, die sind alle geblieben. Also er hat es nicht geschafft, auch nur einen dieser Großverdiener irgendwie von der Payroll zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich schon, daran wird er natürlich auch gemessen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er da irgendwie einen Fehler gemacht hat. Es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, so einen Spieler mit so hohen Gehältern dann irgendwie auch adäquat da von der Payroll zu bekommen und da Vereine für zu finden. Nichtsdestotrotz ist es halt seine Aufgabe als Sportvorstand, das hinzukriegen, und das hat er nicht geschafft. Und ich finde, warte, jetzt nur eine Sache. Ich finde auch, er wirkt gerade im Umgang mit Journalisten im Moment oft ein bisschen kurz angebunden und ein bisschen fahrig und auch ein bisschen dünnhäutig im Moment. Und das erinnert dich an den Doppelpass, den wir im Frühjahr mal auseinandergenommen haben, als er da 2 Stunden wirklich Rede und Antwort stand. Da war er sehr souverän. Und ich finde, im Moment ist er im Umgang mit den Journalisten genau das nicht. Geht das nur mir so?
Es ist schon ein bisschen so. Ich glaube, weil es für ihn einfach jetzt Crunch-Time ist. Er weiß einfach, dass er unter besonderer Beobachtung steht und dass das jetzt ein besonderer Druck ist, weil einfach jetzt ein paar Dinge funktionieren müssen. Und trotzdem finde ich, dass er ein bisschen zu negativ in der medialen Bewertung wegkommt. Also die Frankfurter Rundschau hat ja Anfang Februar auch so eine Zwischenbilanz Max Eberl gezogen. Und da wird dann sowas gesagt, wie dass sich Eberl blamiert hat bei der Trainersuche, weil er quasi erst im 5. Anlauf dann Vincent Kompany gefunden hat. Ich finde sowas relativ sinnlos, weil du fragst halt Trainer an und ja, wenn die dann halt nicht wollen, dann ist es so. Und genauso kannst du ihm doch nicht zum Vorwurf machen, dass jetzt ein Thomas Müller seinen Vertrag noch nicht verlängert hat, weil er es einfach selber möglicherweise noch gar nicht entschieden hat. Also das finde ich dann immer ein bisschen strange, dass einem Eberl zum Vorwurf zu machen. Ich glaube, das mit den Gehaltskosten, das ist schon eher ein Fakt, an dem man sich irgendwie dann halten kann. Aber so andere Sachen, oder dann habe ich noch gelesen, dass er so einen Superstar wie Florian Wirtz noch nicht verpflichtet hat in seiner Ära. Yo, aber so einen Superstar wie Florian Wirtz, den gibt's halt auch nicht alles halbe Jahr und dann für einen Spottpreis irgendwie zu haben. Also mir kommt er zu negativ weg, ehrlich gesagt. Also du hast recht, er kommt ein bisschen dünnhäutig rüber. Ich glaube, er ist einfach froh, wenn jetzt die Verträge da in Sack und Tüten sind und er weiß, wie das Team da 25 aussieht. Aber grundsätzlich glaube ich, der macht da schon einen guten Job. Aber es gehören halt immer 2 und sogar mehr Parteien dazu bei solchen Vertragsverlängerungen. Das ist einfach auch schwierig. Und es wird auch immer schwieriger, natürlich noch durch die Agenten und so weiter.
Ja, ja, absolut. Und du hast eben Florian Wirtz erwähnt. Das ist ja auch ganz interessant, weil Uli Hoeneß hat ja diesen Traum. Er hat ja vor ein paar Tagen hat er sich ja geäußert, wenn ich einen Traum haben darf, dann würde ich sagen, dass Florian Wirtz zum FC Bayern muss. Ah, was glaubst du? Meinst du, das passiert irgendwann?
Das wäre natürlich auch krass, ne? Also Wirtz und Musiala da zusammen im Mittelfeld, das wäre natürlich richtig crazy. Naja, Wirtz hat jetzt noch Vertrag bis 27 bei Leverkusen, Marktwert von aktuell 140 Millionen Euro. Boah, also das ist selbst für die Bayern natürlich eine richtige Stange Geld. Schwer zu sagen. Also ich würde es mir natürlich wünschen, wie realistisch das ist. Ich kann es nicht wirklich einschätzen, aber ich glaube, unmöglich ist es nicht.
Ja, ich hau jetzt mal hier, wie sagt man so schön, einen Hot Take raus. Ich glaube, dass die Bayern in den kommenden Jahren keine Spieler so in der Größenordnung von Harry Kane oder halt noch größer von einem Florian Wirtz verpflichten werden können, weil wir haben eben über diese ganzen Kameraden hier gesprochen. Coman, Gnabry, Sané, Goretzka und so weiter. Wenn die alle in den kommenden 1-2 Saisons hier von Bord gehen, entweder sie kriegen sie im Sommer noch verkauft oder die gehen halt ablösefrei, dann hat der FC Bayern auch schon einen relativ hohen Qualitätsverlust. Und den, da werden sie irgendwo rein müssen. Und ich glaube nicht, dass sie es dadurch schaffen, dass sie jedes Jahr einen Spieler kaufen, der irgendwie 140 Millionen Euro kostet, plus halt Handgeld und Gehälter, weiß der Teufel was. Ich glaube, sie werden auch in den kommenden Jahren einige dieser 20, 30, 40 Millionen Euro Transfers machen müssen, um die Qualität und auch die Zahl der Spieler so auf dem Niveau zu halten, wo sie im Moment sind. Weil es ist halt einfach so, da werden ein paar gehen, auch in den kommenden Jahren. Und du hast es ja vorhin bei Fonsi richtig gesagt, die müssen auch adäquat ersetzt werden. Und ich glaube nicht, dass sie das immer schaffen werden, für so einen Spieler dann 100 Millionen Euro auszugeben. Das wird nicht hinhauen.
Aber ich glaube, das ist dann schon so eine Überlegung wert, zu sagen, dann lieber ein Witz als drei so halbgeile Spieler. Weil ja, so ein gut, Witz ja. ist wie eine Garantie. Also es ist ja wirklich fast wie eine Garantie auf Erfolg. Und wir haben in der Nationalmannschaft gesehen, dass das auch mit Musiala zusammen funktioniert. Und wenn du zwei so Zauberfüße hast und die sind langfristig an den Verein gebunden, ich glaube, dann kannst du Europa schon ganz schön aufmischen. Und das heißt, da kannst du natürlich auch wieder ein bisschen Kohle reinspielen.
Absolut. Und dem FC Bayern wird auch die Kohle nicht ausgehen. Aber trotzdem, du wirst halt auch in der Breite die Spieler brauchen. Du wirst nicht nur mit Musiala und mit Wirtz die Champions League gewinnen und so weiter, sondern du brauchst halt nebendran auch weitere Spieler. Und wenn du jetzt mal siehst, dass im Prinzip alle außer Olise und Kane da vorne entweder Verkaufskandidaten sind oder es wird überlegt, ob sie die Verträge verlängern oder nicht, dann musst du die auf Sicht, also musst du die ersetzen, weil sonst würdest du ja mit einem Gnabry verlängern, mit einem Sané verlängern und mit einem Coman. Also da wird schon was passieren müssen. Ja. Und nur Musiala und Wirtz, das wird eben nicht reichen. Und deswegen glaube ich nicht, dass der FC Bayern in den kommenden Jahren so einen Transfer in dieser Größenordnung Wirtz überhaupt stemmen kann, weil sie halt gucken müssen, dass sie auch ja, die Mannschaft voll bekommen. Klingt ein bisschen blöd, aber.
Ich glaube, wer schwer dafür wäre, dass Wirtz kommt, ist Joshua Kimmich. Lass uns zum Abschluss unseres Bayern-Blocks noch ganz kurz über ihn sprechen, denn das ist schon auch kommunikativ wirklich interessant, was er jetzt so nach den letzten beiden Spielen da rausgehauen hat bei den Interviews. Also, wir erinnern uns nochmal an die Champions League, 0-3 Niederlage gegen Rotterdam. Dann sagt er, wenn man auf die Tabelle blickt, sind wir momentan kein Top-Team in Europa. Wir haben von 7 Spielen 3 verloren. Wer da noch der Meinung ist, dass wir ein Top-Team sind, der kann die Tabelle nicht lesen. Nummer 1. Dann vergangenen Samstag Bayern gegen Kiel. Sie führen 4-0, am Ende steht es 4-3. Er sagt, es ist keine Sache der Qualität, es ist eher in den Köpfen. Wir dürfen unsere Prinzipien nicht verlieren. Wenn wir die verlieren, sind wir eine normale Mannschaft. So sind wir gegen jede Mannschaft verwundbar. Ist gleich im Kopf, wir sind kein Top-Team. Also, ist dir das zu kritisch? Ist nur mir das zu kritisch? Oder findest du das genau richtig so, dass er das so sagt?
Ja, also ich meine auch da, wir kennen Jo Kimmich als kritischen Geist. Das heißt, wir wissen, dass er eher der Glas-halb-leer-Typ ist als der Glas-halb-voll. Und ich glaube auch, es ist wichtig, solche Typen in der Mannschaft zu haben. Ich glaube, Matthias Sammer hat das ja auch gesagt, dass er sagt, du brauchst solche Leute auch, diese kritischen Personen, die halt die Leute weiter antreiben und nicht nie mit dem zufrieden sind, was sie eben haben. Und ich glaube, das ist schon richtig. Und man muss ja auch sagen, in diesem Fall geben ihm die Ergebnisse recht. Okay, ja, gegen Feyenoord, das Spiel darfst du niemals 3-0 verlieren.
Ja.
Das Ding musst du gewinnen. Du hast Chancen genug. Und dann am Ende sind es dann doch auch wieder die Konteranfälligkeit aus der Hinrunde und auch wieder gepaart mit den persönlichen Fehlern, die halt gemacht werden. Jetzt der Elfmeter, den da, wie heißt er, euer Linksverteidiger?
Guerrero
da verursacht hat zum 2-0. So, das sind Situationen, die dürfen nicht passieren. Und im Endeffekt ist es ja am Wochenende ganz genauso gewesen. Holstein Kiel ist mausetot. Ja. Dann macht der Kim den Fehler, lädt sie quasi zu einem Konter, oder was heißt zu einem, lädt sie eigentlich zu einem Abschluss ein. Klar, der Typ haut den dann oben links in den Winkel. Das muss er erstmal so machen, das muss erstmal so kommen. Aber so diesen Lapsus haben sie schon immer mal drin. Und von daher, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass sie es eben im Moment nicht schaffen, voll durchzuziehen.
Und dennoch, Jens, also man kann dir da ja in keinem Wort widersprechen und trotzdem, auch wenn, natürlich sollte Kimmich das so sehen und auch ansprechen, intern. Ich frage mich aber, ob er mit solchen Aussagen die Bayern nicht öffentlich schwächer macht, als sie eigentlich sind. Ich meine, du kannst das ja auch anders darstellen. Du kannst ja zumindest auch mit einem Mir-San-Mir-Selbstverständnis sagen, yo, wir müssen halt jetzt irgendwie da in die Playoffs in der Champions League. Aber come on, natürlich gehören wir zur Spitze Europas. Also ich finde, man kann das, kommt jetzt sehr auf die Wortwahl an, aber schon auch so verkaufen. Du musst das nach außen nicht so knallhart sagen, wir sind kein Top-Team. Die Bayern verstehen sich natürlich als Top-Team und zur Spitze Europas gehörig. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das so glücklich finde, ehrlich gesagt.
Fragen wir doch mal, was glaubst du denn, was die Bayern in der Champions League erreichen können?
Also ich bin schon mal sehr froh, dass es jetzt nicht gegen City geht, um ehrlich zu sein.
Wirklich?
Ja, wirklich? Ja, ich meine, das wäre natürlich echt spannend gewesen, Kompany gegen seinen alten Meister. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie das überstehen. Und danach ist es, glaube ich, warte mal, Leverkusen oder, helf mir.
Atletico.
Oh, ne? Aber auch noch machbar. Und gegen Leverkusen ist sowas von der Rechnung offen. Wäre natürlich richtig hart, wenn die Leverkusener den Bayern dann den nächsten Titel versauen. Aber halte ich auch für machbar. Also ich glaube, dass die Bayern kommen auf jeden Fall ins Halbfinale. Also da würde ich mich festlegen. Die Bayern spielen im Halbfinale. Gehst du da mit?
Also ich würde es mal andersrum sehen. Wir haben ja gesagt in der vergangenen Woche auch, dass wir ein bisschen auf die Champions League gucken. Das hatten wir eigentlich ein bisschen später im Laufe des Podcasts geplant. Jetzt sind wir hier schon mittendrin. Von daher lass es gerne mal vorziehen. Mhm. Also ja, ich an einem guten Tag sehe ich nicht viele Mannschaften, die besser sind als der FC Bayern. Und auch jetzt gegen Feyenoord, ich habe das Spiel auch gesehen, ich fand es ja auch stark. Ich fand auch, sie waren stark gegen Kiel und so weiter. Gut, klar, kannst du jetzt sagen, das eine ist nur Feyenoord, das andere ist nur Kiel. Aber so wahnsinnig viele Mannschaften, die besser besetzt und besser drauf sind als der FC Bayern, gibt es eben nicht. Der FC Liverpool, den kannst du natürlich ganz nach vorne stellen. Die haben hier souverän die Champions League Tabellenphase irgendwie ja auch gewonnen, liegen in der Premier League irgendwie weit oben, die machen im Moment sehr, sehr viel richtig. Aber dann, wenn du mal die weiteren Mannschaften anguckst, die jetzt zum Beispiel auch in der Champions League oben gestanden haben, so Barcelona hatte schon einen richtigen Dip in der Serie A, so zweiter Teil der Hinrunde, da haben sie viele Spiele verloren, liegen im Moment, glaube ich, auf Platz 3 in Spanien. Arsenal, auch wankelmütig, jetzt am Wochenende 5-1 gegen City gewonnen, davor aber auch immer mal wieder Ergebnisse geholt, wo du sagst, ach, das darf so nicht passieren. Mhm. Inter Mailand ist relativ stabil, Atletico ist stabil, Bayer Leverkusen ist stabil, aber das sind ja keine Mannschaften, die der FC Bayern nicht ausschalten kann. Also ja. Von daher, ja. Ich würde schon sagen, so, was du sagst, dann kannst du aus meiner Sicht, musst du Real natürlich dazu rechnen und ich glaube auch, City ja. Wäre dazu zu rechnen. Jetzt muss man gucken, wie das ausgeht, wenn die zwei gegeneinander spielen. Aber so dann, ich glaube das auch, dass sie auf jeden Fall die Möglichkeit haben, ins Halbfinale einzuziehen, wenn sie es schaffen, eben 100% zu zeigen über die komplette Spielzeit.
Ja. Klar,
Champions League, anders als Holstein Kiel, wo du ja vielleicht nach 80 Minuten überlegst, so, was machen wir noch heute Abend?
Genau.
Also jetzt lass das nochmal irgendwie locker machen und dann kriegst du noch drei Dinger. Das ist natürlich was ganz anderes. Von daher, ich glaube das auch. Die Bayern werden gegen Celtic weiterkommen. Ich glaube, das ist auch kein großes Problem, dass diese Spiele jetzt rund um Leverkusen da stattfinden. Und dann werden die Bayern auch relativ weit kommen. Das glaube ich auch. Aber vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt von Joachim Kimmich mal zu sagen, wir müssen voll da sein. Dann sind wir ein Top-Team.
Ja, und damit hat er recht. Und intern, wie gesagt, bin ich da auch voll dabei. Man sagt ja immer, die Tabelle lügt nicht. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich auf die Champions League-Tabelle gucke, glaube ich schon, dass eine Tabelle auch lügen kann. Zumindest, wenn sie nach 8 Spielen so dasteht, wie sie dasteht. Denn vor den Bayern stehen ja beispielsweise auf Platz 7 und 8 Lille und Aston Villa. Aber es kann mir doch keiner ernsthaft erzählen, dass Lille und Aston Villa jetzt mal unterm Strich besser sind als die Bayern. Und deswegen mache ich so ein Fragezeichen hinter diese Top-Team-Aussage von Kimmich.
Ja, ja, absolut. Ich meine, dagegen halten könnte man jetzt, dass die Bayern gegen Aston Villa ja auch verloren haben, aber auch in dem Spiel
zu Unrecht,
sie,
ja.
Genau, hätten sie das Ding reißen müssen. Sie waren ja schon deutlich stärker. Ja.
Es fehlt so ein bisschen an Reife, hat man das Gefühl, ne? Ja. Also, dass er halt, dass eben mit einem 4-0, dass du das einfach nach Hause schaukelst und dass du eben die Spiele gegen Villa und Feyenoord, wo du eigentlich besser bist, auch gewinnst. Und ganz ehrlich, selbst das 4-1 in Barcelona. Ich erinnere mich da an die ersten, lass es 15, 20 Minuten gewesen sein, wo die Bayern so krass überlegen waren und wo einfach nur Barcelona wahnsinniges Glück hatte, dass sie nicht da zwei Tore kriegen. Selbst da waren die Bayern besser, als das Ergebnis es vermuten lässt. Also ich glaube, wenn da die letzten paar Prozentpunkte, vielleicht der Fokus, whatever, keine Ahnung, was es ist, aber es sind Kleinigkeiten. Und ich glaube, wenn die passen und man weiß nicht, ob das diese Saison jetzt schon soweit ist, vielleicht auch erst nächstes Jahr, aber ich glaube, dann sind die Bayern schon bärenstark.
Du hast jetzt eben Lille und Aston Villa schon genannt. Sind das für dich die beiden Positivüberraschungen der Champions-League-Tabellenphase?
Also, ja. Ich hätte sie jetzt auf jeden Fall vorher natürlich nicht in die ersten acht getippt. Also da hätte ich schon ein paar andere gesehen. Dass Atalanta beispielsweise auf 9 relativ gut dabei ist, das ist nicht so überraschend. Die Dortmunder sind ja in der Champions League. Ich meine, sie waren ja nun mal Finalist im Jahr davor. Ne? Denen ist da auch immer was zuzutrauen. Und ich meine, guck dir Real an auf 11. Guck dir Paris an auf 15. Wo ist City? Ich glaube 22 oder sowas. Ja, ne? Also das sind ja auch alles starke Mannschaften. Aber selbst die haben natürlich Formkurven. Und vielleicht ist das aber auch dieser volle Spielplan. Keine Ahnung, ob auch so ein Effekt dann irgendwann mal spürbar ist bei den richtig krassen Top-Teams. I don't know.
Ja, ich meine, wir haben ja schon mal über diese Champions League, ja, ist ja keine Gruppenphase mehr, sondern über diese Tabellenphase gesprochen. Und vielleicht ist es ja dann auch in den Köpfen der Spieler gerade so in den ersten Spielen ein bisschen gewesen, gerade auch bei Real und so weiter, die natürlich auch immer sehr, sehr erfolgreich in der Champions League waren in den vergangenen Jahren, dass sie so gesagt haben, ja, alles klar, wir haben noch 8 Spiele, wer kommt jetzt? Ja, kriegen wir schon. Hm. Ja, läuft schon irgendwie. Wo du so das Gefühl hast, klar, wenn du eine Gruppenphase hast, wo du nur 3 Gegner hast, gegen die du dann natürlich 2-mal spielst, dann ist schon klar, was da passieren muss. Aber so wie viele Spiele du auch gewinnen musst, um da Erster oder, naja, möglicherweise auch Zweiter zu werden. Jetzt bei dieser Tabellenkonstellation wusste man das ja auch jetzt nicht so ganz genau, wie viele Spiele, wie viele Punkte brauchst du eigentlich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht auch bei Real so das ein oder andere Prozentchen bei dem ein oder anderen Spiel gefehlt hat. Und dann ist es halt jetzt nun mal so und ja.
Was du auf jeden Fall festhalten kannst, wenn du auf die Tabelle guckst, dass man offensichtlich mit 6 Siegen aus 8 Spielen ziemlich safe in den Top 8 ist.
Ja.
Also es gibt einige Teams, die 5 Siege haben und das sind einige dabei, die dann eben zu den Top 8 gehören, aber eben auch einige, die nicht dazu gehören und eben auch Bayern und Dortmund. Und da siehst du, 6 Siege sollte man da offensichtlich schon anstreben.
Ja.
Was ja, beispielsweise unsere lieben Stuttgarter und die Leipziger nicht geschafft haben. Also das ist schon schade, ne? Wenn du jetzt siehst, Leipzig dann am Ende auf, jetzt habe ich es hier gar nicht, 32. Boah, ja, da war natürlich grundsätzlich mal mehr drin, ne?
Mit 3 Punkten aus 8 Spielen, das ist einfach zu wenig. Ich würde auch die beiden Mannschaften, ich würde das auf jeden Fall trennen. Ich meine, beim VfB Stuttgart, ja, die sind als 26. jetzt da rausgeflogen, haben sich nicht für diese Quali-Runde qualifiziert. Ja, da waren so 1-2 Ergebnisse dabei. Ich glaube, Zagreb und was war das andere? Ein Streichergebnis gegen Bratislava, wo sie 2 Niederlagen kassiert haben. Wenn du 1 nur davon gewinnst, dann bist du da drin. Ich glaube, da beißen sie sich ein bisschen selbst in den Hintern, dass sie das nicht geschafft haben. Aber okay, mit 10 Punkten da als 26. rausgegangen zu sein, hast du auch am letzten Spieltag von PSG wirklich auch nochmal die Grenzen aufgezeigt bekommen mit dem 4-0, wie es da war. Okay, ja, aber dass die überhaupt Champions League spielen, das war ja so schon eigentlich gar nicht zu erwarten. Von daher, das ist schon, da kannst du, glaube ich, noch mit leben. Leipzig ist was ganz anderes. Leipzig ist schon, also mit einem Sieg, mit 3 Punkten aus 8 Spielen, bei den Ansprüchen, die, ich sage es jetzt bewusst, Red Bull hat, ist das viel zu wenig.
Das stimmt, aber sie hatten auch keine leichten Gegner, muss man sagen. Und so, sie haben sich jetzt und sie haben sich jetzt auch nicht abschlachten lassen. Also sie haben oft die Spiele auch nur knapp verloren. Also auch leistungsmäßig war es besser, als die Tabelle dann jetzt am Ende dasteht. Aber gut, und ich bin jetzt natürlich total gespannt. 11., 12. Februar sind ja jetzt die Quali-Spiele und da haben wir natürlich ein paar Kracher, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob Bayern Celtic jetzt unbedingt ein Kracher ist, da freue ich mich aber natürlich sehr drauf. Aber du hast schon gesagt, City gegen Real ist natürlich schon ein Schmankerl.
Ja, und ich glaube auch Sporting gegen Borussia Dortmund ist kein Selbstläufer.
Ja,
also Sporting auch eine starke Mannschaft, haben ein bisschen verloren, seitdem Amorim eben nicht mehr Trainer dort ist, sondern jetzt eben bei Manchester United. Ich glaube, der würde sich auch wünschen, wenn er das nochmal zurückdrehen könnte. Ich glaube, der wäre lieber bei Sporting geblieben, wie es jetzt bei United im Moment aussieht. Aber ich glaube, das wird auch ein spannendes Spiel. Feyenoord gegen AC Mailand kann man sich mit Sicherheit auch angucken. Monaco gegen Benfica. Also da sind schon ein paar coole Partien auch dabei. Ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass die Bayern da weiterkommen werden. Und dann sehen wir mal.
Dann wird's spannend, auf jeden Fall. Ja, also cool. Mit der Champions League, ich muss sagen, es ist schon nicht so schlecht mit dieser Liga-Phase. Also jetzt, nachdem wir ja so die erste Vorrunde da quasi absolviert haben, es macht schon Spaß, muss man sagen.
Ja, ich muss meinem Gefühl von vor ein paar Wochen zustimmen, als wir schon mal darüber gesprochen haben. Ja, so restlos begeistert hat es mich nicht. Jetzt so der letzte Spieltag, der war schon abgefahren, so diese 18 Spiele da parallel zu gucken und in 5 Minuten hast du schon irgendwie 5-mal Torschrei, 3-mal Elfmeter, 4 rote Karten und so gehabt. Das ist natürlich schon krass, also natürlich übertrieben, aber da ist dann schon wahnsinnig viel passiert und da wurde es dann auch am Ende richtig spannend. Ja, so insgesamt. Ich bin immer noch der Meinung, es sind ein paar Mannschaften zu viel. 36 Mannschaften ist schon sehr viel. Die Qualität ist nicht immer gegeben und dann sind es doch einfach zu viele Spiele und die Qualität ist auch nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau. Also ja, Tabellenphase, okay, dem kann man was abgewinnen, aber sind für mich gefühlt ja ein paar Mannschaften zu viel drin.
Jetzt wird's ja quasi relativ normal, Jens, mit den K.O.-Spielen und spätestens, ja, wenn diese Zwischenrunde dann vorbei ist, dann ist es ja so, wie wir es auch gewohnt sind, wie du es auch kennst.
Ja, danke. Ich bin doch so ein Gewohnheitstier, Nils. Genau. Ich habe doch immer Schwierigkeiten damit, wenn sich Dinge verändern und dann auch sowas. Und dann auch noch in meiner Freizeit, wenn ich einfach nur auf der Couch meine Konferenz gucken will, wenn unter der Woche gespielt wird, weil ich sehe ja unter der Woche meinen Verein eher seltener. Möglicherweise ändert sich das ja noch. Hey, sie haben ja hier mit Silva, André Silva von RB Leipzig noch einen Stürmer verpflichtet. Ich bin mal gespannt, ob der Werder helfen kann. Er hat ja zumindest in Frankfurt damals schon gezeigt, dass er knipsen kann. Und ich glaube, einen verlässlichen Goalscorer, den haben sie eben nicht mehr, seitdem Niklas Füllkrug nicht mehr bei Bremen spielt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der hilft. Und dann ist es ja gar nicht so weit her, dass man Werder vielleicht auch irgendwann mal wieder in Europa sieht.
Wir sehen uns übrigens quasi am Freitagabend, ne? Bayern gegen Werder.
Sorry, jetzt habe ich was vor. Da kann ich da nehme ich mir noch was vor. Da kann ich auf keinen Fall Fußball gucken.
Na schön, aber ich freue mich, dass du heute noch Zeit gefunden hast und du warst ja noch fleißig, weil du jetzt gerade Silva schon angesprochen hast. Lass uns doch vielleicht ganz zum Schluss dieser Episode nochmal auf die spannendsten Transfers jetzt auch in der Winterpause gucken, beziehungsweise in diesem Wechselfenster, also über die Bayern haben wir schon gesprochen, Tell, Laie, Urbich haben sie geholt aus Köln, Torwart, ich meine, diese ganze Torwart-Situation bei den Bayern, da muss man, glaube ich, nochmal im Detail drüber sprechen, weil das ein bisschen komplizierter irgendwie jetzt ist, aber ansonsten, also was denn noch so Wechsel, wo du sagst, da sollte man nochmal hingucken?
Also ich glaube, dass, was schon ein Statement war, dass RB Leipzig Xavi Simmons fest verpflichtet hat in der vergangenen Woche für roundabout 50 Millionen Euro, auch Rekordtransfer. Das ist schon was, wo ich sagen würde, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, auch gerade nach der starken Euro, die Simmons auch gespielt hat, hatte man schon das Gefühl, die Bayern waren ja hinter ihm her und so weiter und dass er erstens vielleicht ein bisschen mehr Geld wert ist und ich hatte auch das Gefühl, dass PSG ihn gar nicht verkaufen will und das ist jetzt passiert, das finde ich schon ein Statement. Ja, ansonsten, klar, Frankfurt musste reagieren auf den Verkauf von Marmoush, haben sie mit Wahi und Batshuayi, die dazugekommen sind. Ja, Dortmund hat nochmal ein englisches Talent dazugeholt mit Chukwuemeka, Chelsea ausgeliehen und sie haben nochmal einen Spieler verpflichtet, der ihnen ja schon gut zu Gesicht steht, nämlich ein Linksverteidiger, der auch innen spielen kann. Und ich glaube, das haben sie gebraucht, der hat noch gefehlt. Ja, aber ansonsten, ich finde, da war jetzt nichts dabei, wo man sagen kann, wow, das ist jetzt was ganz Besonderes. Das war jetzt wirklich ein Statement. Das setzt jetzt nochmal ein Zeichen in Richtung unserer Konkurrenten da, um die, welche Plätze auch immer. Also war so ein bisschen was gemacht worden, aber war jetzt nichts dabei. Springt dich irgendwas an?
Am interessantesten fand ich tatsächlich Marmoush, dass der jetzt innerhalb der Saison da verkauft wurde, natürlich auch für eine Stange Geld und es zeigt einfach auch, wie da Krösche und wie Frankfurt, glaube ich, tickt. Ja. Also, dass die da schon ganz konsequent diesen Weg gehen, Spieler zu holen und für deutlich mehr Geld wieder zu verkaufen, wenn eben die Situation auch danach ist. Und da bin ich mal gespannt, ob die Frankfurter dann trotzdem jetzt diese Welle da weiterreiten können, weil sie natürlich bislang eine echt starke Saison spielen.
Ja.
Mal schauen, ob das so weitergeht.
Ja, also ich glaube schon, die Frankfurter, die haben ja da auch das eine oder andere Ergebnis gehabt, was jetzt nicht so prickelnd war. Die werden sich, glaube ich, auch wieder fangen. Aber ansonsten, also so die nächsten Wochen, die werden wirklich sehr, sehr, sehr spannend, weil das da auch so Mannschaften wie Gladbach, Mainz 05, Werder Bremen da oben so in der eher oberen Tabellenhälfte gut mit dabei sind. Das ist schon spannend. Also ich bin wirklich mal gespannt, ob es nicht dann doch eine dieser drei Mannschaften schafft, so eine richtige Überraschung zu landen und da vielleicht dann doch auf 4 oder auf 5 oder auf 6 da reinzulaufen, das wäre schon.
Was ja voraussetzen würde, dass eben ein paar von den Top-Teams da nicht landen. Und wir haben jetzt ja viel über Dortmund die letzten Wochen gesprochen. Jetzt ist Kovac ja nun da. Wer unsere Einschätzung zu Kovac hören möchte, sollte sich, glaube ich, die letzte Folge nochmal anhören. Da bin ich jetzt wirklich auch gespannt. Also ich habe mir jetzt auch die Antritts-PK mal angeschaut und mal schauen. Ich meine, die Dortmunder sind auf Platz 11, aber es sind ja nicht viele Punkte, muss man ja sagen. Also wenn du da 2-3 Siege einfährst, bist du wahrscheinlich auch schon wieder einige Plätze nach oben geklettert. Mhm. Vorausgesetzt, die anderen gewinnen nicht alles, aber das ist ja wahrscheinlich so. Ja. Also ja, es wird ein super spannender Februar. Unter anderem ja auch mit dem Topspiel Bayern gegen Leverkusen.
Und das gucken wir auf jeden Fall zusammen.
So, genau.
Das ist ja schon ausgemacht.
Das kannst du nämlich entspannt gucken, anders als Bayern gegen Bremen, ne?
Ja, wobei ich muss ja sagen, guck mal, wenn Werder hat jetzt irgendwie was, 31 Punkte, ich bin so entspannt wie nie, dass wir jetzt nicht nach München fahren und das Ding da gewinnen wie im vergangenen Jahr, das ist mir schon klar. Ja, mal gucken. Wenn irgendwie die Bayern was liegen lassen, dann muss man es natürlich aufheben und was draus machen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir hochgewinnen in München, sagen wir es mal so. Ich glaube es eher nicht.
Yeah, we'll see. Wird ein schönes Wochenende. Jens, schön, dass wir uns gehört haben. Dann würde ich sagen, hören wir uns doch nächste Woche einfach wieder, oder?
Machen wir so. Ja, lass was ausmachen und dann können wir einfach wieder ein bisschen quatschen.
Finde ich gut. Dann dir und euch bis dahin gute Zeit. Bleibt geschmeidig, bleibt gespannt auf alles, was da kommt und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Noch ein Tor, defensiell.